und herzlich willkommen. Ich bin in England und zwar in Yorkshire und sitze hier mit einem sehr interessanten Menschen zusammen. Ich muss eigentlich nachfragen, ob er wirklich menschlich ist. Er ist sicher zum Teil menschlich, aber ich höre, dass du ein Hybrid seist. Du bist also nicht nur rein menschlich, Simon Parks, du bist hier bei mir und er ist sehr bekannt in diesem Bereich, auch in der Politik. Kannst du dich bitte kurz vorstellen, was bist du und was ist dein Hintergrund? Sehr gerne. Also zuerst mal muss ich sagen, es ist sehr nett, dich kennenzulernen. Danke, dass du herkommst, um dieses Interview durchzuführen. Das ist sehr gut. Du bist ein sehr angenehmer Mensch und ich mache nur Interviews mit angenehmen Menschen. Für diejenigen, die mich nicht kennen, denke ich, es wird am besten sein, damit anzufangen, dass ich aus einer Familie komme, die sehr viel mit Spionage zu tun hatte, mit MI5, mit MI6, mit der NSA. Wenn man Eltern hat, die in dieser Umgebung, auf diesem Feld gearbeitet haben, bin ich natürlich auf eine bestimmte Art und Weise aufgewachsen. Auch Freimaurer? Ja, mein Großvater war Freimaurer. Meine Mutter war es nicht, weil Damen damals nicht zugelassen waren. Aber mein Großvater war einer. Also wenn man diesen Hintergrund hat, dann ist man natürlich auf eine gewisse Weise sowieso anders als die anderen. Ja, was bin ich und wer bin ich? Wenn wir über Hybriden sprechen, dann tendieren wir dazu, sie auf eine bestimmte Weise zu sehen, also wie die kleinen Grauen zum Beispiel mit diesem großen Kopf und den großen Augen. Aber du hast recht, die Hybridisierung der Menschen wurde eingeführt, weil es darum ging, wenn eine Seele in die Gebärmutter der Mutter hereinkam, dann musste man schauen, dass die Energien um den Körper herum mit der erwarteten Seele zusammenpassten, damit die Frequenzen der beiden Seelen zusammenpassten. Das würde nicht funktionieren? Ja, das ist so. Genau deswegen sagen eben manche Frauen, dass ihnen während der Schwangerschaft irgendwas zugestoßen ist, dass das Baby rausgenommen würde oder sonst irgendwas. Das ist üblicherweise auch mit einem guten Grund geschehen. Aber ich denke, man kann mich als Hybrid bezeichnen, aber nicht in traditioneller Weise. Nicht von der DNA her, sondern auf einer Seelenebene. Naja, meine Seele ist zu einem Drittel, das wäre in Europa 33,33% Reptil, und zwar Dracoreptiloid, ein Drittel Mantid oder Mantis, also Sonnenanbeter sind es, die Insekten, und zu einem Drittel menschlich, und zwar aus der hohlen Erde. Das ist die Seele. Und mein physischer Körper ist energetisch sehr reptiloid. Aber ich sehe nicht aus wie ein Hybrid, genau aus dem Grund, je mehr du wie ein Hybrid aussiehst, desto schwieriger ist es, auf dem Planeten zurechtzukommen, auf dem du dich befindest. Ja, lass mich bitte mal fragen. Reptilien können wir uns vorstellen, Mantid oder Mantis, davon haben die wenigsten gehört. Welche Spezies ist das? Die ist natürlich am wenigsten bekannt. Die sehen sehr insektoid aus. Ich habe Menschen getroffen, die mit Mantis oder Mantiden Erfahrungen gemacht haben und diese haben Angst vor Wespen, weil sie sie an die Sonnenanbeterinnen erinnern. Also die sind ungefähr die 1,80 bis 2,30 Meter groß mit einem sehr harten Körper, diese Mantiden. Die Augen sind auch sehr groß und nehmen ein Viertel bis ein Drittel des Körpers ein. Sie sehen also sehr insektoid aus und sind in drei Gruppen aufgeteilt. Die laufen wie Menschen aufrecht. Ja, die sind menschlich. Das ist kein insektenartiger Körper. Nein. Die haben wirklich Hüften und die sehen sehr menschlich aus. Aber sie sind eine sehr, sehr alte Rasse. Und sie haben auch verschiedene Jobtitel. Sie nennen sich universelle Meister. Sie spielen eigentlich einen Schiedsrichter in Disputen. Wenn also in der vierten Frequenz, in der vierten Dimension eine Schwierigkeit auftaucht, dann kommen die herein und versuchen ein Arrangement zwischen den verfeindeten Parteien zu verschaffen. Wir haben also drei Spezies, nicht aus dieser menschlichen Art, wie wir sie kennen, sondern aus der hohlen Erde. Hast du denn Zugang zum Wissen und dem Hintergrund? Wie bist du aufgewachsen? Bist du wie ein normales Kind aufgewachsen und dann haben dir deine Eltern irgendwann gesagt, nein, du bist nicht nur ein Mensch, sondern du bist was anderes. Wie bist du dann wirklich aufgewachsen? Also ich war mir dessen nicht wirklich gewahr von Kindheit an. Und zwar wusste ich schon sehr, sehr früh, dass ich diese seltsamen Wesen hatte, die mich als Kind schon besucht haben. Und ich wusste sicher auch um Magie, denn das wurde in der Familie ausgeübt. Ja, in der Familie. Keine schwarze Magie, meine Mutter war keine Satanistin. Wir durften also keine satanischen Materialien im Haus haben, weil sie dagegen war. Aber mein Großvater, der war genau andersherum, das Gegenteil davon, der hat an schwarze Magie geglaubt. Und mein Großvater, also meine biologischen Eltern und Großeltern, von denen rede ich gerade, die haben immer darüber argumentiert und sich gestritten, wie ich denn erzogen werden sollte, in welche Schule ich gehen sollte und so weiter. Es war sehr interessant. Also ich habe also diese Wesen gesehen, die mich besucht haben, und ich habe sehr schnell gelernt, dass ich darüber nur im Haus reden durfte. Entschuldige, wenn ich dich wieder unterbreche, aber das sind so viele Fragen, die da auftauchen. Andere Kinder, die sehen vielleicht Monster und dann sagen die Eltern, nee, das gibt keine Monster. Nach einer Zeit sehen dann die Kinder nichts mehr. Aber wie war das in deinem Fall, in deiner Familie? Wenn du darüber gesprochen hast, wie haben dann deine Eltern und Großeltern reagiert? Meine Mutter hat gesagt, zeichne das, und dann werde ich das mitnehmen und es meinen Freunden zeigen. Ich habe also das alles aufgezeichnet, aufgemalt, und sie hat die Bilder mitgenommen in ihre Arbeit. So lief es einfach ab bei uns. Hast du einige von diesen Zeichnungen? Ja, aber du hast mich nicht gebeten, die mitzubringen. Ich hätte sie schon mitgebracht, aber na gut, können wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Wessen bist du dir gewahr? Was hast du gelernt? Wie hast du von diesen Spezies erfahren? Hast du das immer schon gewusst, oder musstest du etwas herausfinden über die hohle Erde? Was sind das für Menschen und so weiter? Na gut, ich musste die Kultur erlernen, die Regeln, die Gesetze jeder Gruppe. Aber die natürliche Situation in der Gruppe, das ist mein Leben, so bin ich einfach, das bin ich. Jede Gruppe hat ihre eigene Etikette, ihre eigenen Regeln, vor allem die Reptiloiden, die sind sehr, sehr stark mit Zeremonien und Strukturen verbunden, und darfst du keine Fehler machen. Ich erinnere mich, ich habe mal jemanden getroffen, einen sehr authentischen Menschen, der mit den Reptilien zu tun hatte. Das Schwert spielt eine große Rolle bei den Reptilien, und einer der Tests besteht darin, dass man das Schwert nach oben in die Luft schleudern muss, damit es dreht sich dann, und wenn es runterfällt, dann darfst du dich nicht bewegen, darfst ihm nicht ausweichen, du musst das Heft des Schwertes ergreifen. Und du das nicht schaffst und es fällt herunter, dann ist es okay. Aber wenn du dich bewegst und wenn du ausweichst, dann hast du verloren. Und er hat das Schwert nicht auffangen können. Und dann wurde er verbannt. Er hat große Schande und Peinlichkeit über diese Einheit gebracht. Und er wurde aus dem Programm verbannt. Die sind sehr, sehr streng und kennen Vergebung überhaupt nicht, diese Rasse. Gut, du sprichst über MI5 und MI6, diese Geheimdienste, dass dein Familie war im Hintergrund. Aber vielleicht eine dumme Frage. Weiß denn jeder in diesem Bereich Bescheid über die Aliens und hat mit denen Kontakt? Oder ist das was ganz Besonderes? Oder geht es da um verschiedene Ebenen im Militär und in den Geheimdiensten, wo man darüber weiß? Nein, ich würde sagen, in jedem Geheimdienst geht es darum, da wissen vielleicht 10-25% über Aliens Bescheid. Die hohen Ränge, nee, nicht nur die hohen Ränge, sondern diejenigen, die darüber Bescheid wissen müssen. Vielleicht bist du Spezialist in irgendwas, vielleicht ein Computerspezialist zum Beispiel. Dann brauchen sie dich im Programm, damit du dich in Alien-Kommunikation reinhacken kannst. Dann würde man mit dir gesprochen werden. Es würde dir darüber Bescheid gesagt werden. Also es kommt darauf an, was brauchen sie gerade, welche Fähigkeiten brauchen sie gerade. Aber keiner bekommt das große Bild, oder? Nee. Damit du das große Bild bekommst, dann kannst du es selber zusammenfügen. Und das wäre sehr, sehr gefährlich für die Organisation. Die Amerikaner und Engländer haben das von diese Bereichsschaffung haben sie von den Deutschen gelernt, die 1937 als die Deutschen diese Bombe gebaut haben, die man dann die Fritz-X-Bombe nannte, die erste ferngesteuerte Bombe gebaut haben. Damit haben die Deutschen, glaube ich, ein italienisches Schlachtschiff versenkt. Diese drei verschiedenen deutschen Unternehmen, die daran gearbeitet haben, waren völlig getrennt voneinander. Es waren drei Gesellschaften, was die Deutschen getan haben. Sie haben Bereiche geschaffen, haben auch die Teams abgeschottet voneinander, sodass keins mit dem anderen reden konnte. Und das war das Modell bis heute. Und das wird heute noch genauso gemacht. Das heißt, diejenigen, das Need to Know heißt, nur diejenigen wissen was, die was wissen müssen. Keiner wusste damals, dass die eine Bombe gebaut haben, oder also die einzigen, die das wussten, dass eine Bombe gebaut wurde, das waren diejenigen, die später die Bombe zusammengebaut haben. Diejenigen, die die Fernsteuerung gebaut haben oder die das Gehäuse gebaut haben, die haben zwar gewusst, dass es eine Bombe wird, aber die wussten nicht, was es wirklich werden sollte. Was? Und die hatten 1936, 37 schon diese ganze Technologie? Ja, klar hatten die das schon, ganz sicher. Die Deutschen waren die größten Erfinder, die ihrer Zeit weit voraus waren. Technologie genommen von einem Crash, der im Schwarzwald stattgefunden hat, von einem UFO. Das haben sie rausgeholt und haben sie dann das nachgebaut. Dieser UFO-Crash fand übrigens zwischen 31 und 33 irgendwann statt. Aber es ging auch um die Channelings, die gemacht wurden von diesen verschiedenen Gruppen, von der Vril Society, von der Vril-Gesellschaft, von der Thule-Gesellschaft und so weiter. Die waren aber wirklich fantastische Forscher und Wissenschaftler. Die haben das dann, haben was draus gemacht. Klar, es ist ja nicht leicht, wenn man etwas findet, etwas herausfindet, daraus zu machen. Aber das hat meine Mutter gemacht zum Beispiel. Sie hat für MI5 gearbeitet. In ihrem Job hat sie Dokumente erhalten, und zwar auf Deutsch, von verschiedenen Wissenschaftlern von der Aktion Paperclip, die nicht in russische Hände gefallen war, und diejenigen wollten nicht nach Amerika gehen, die wollten in Berlin bleiben, und zwar im britischen Viertel von Berlin. Aber unter diesem neuen Bundesgesetz hätten sie natürlich in Nürnberg vor Gericht gestellt werden müssen, aber sie waren zu wichtig aufgrund ihres Wissens, und deswegen war die neue westdeutsche Regierung hat sie staatenlos erklärt, und das MI5 hat ihnen britische Souveränität übertragen, sodass sie nicht mehr unter deutschem Gesetz abgeurteilt werden konnten. Und deswegen konnten sie in Deutschland bleiben. Und wenn die deutschen Wissenschaftler in den USA, diese große Gruppe, überarbeitet war oder mit einem Projekt nicht zurechtkam, dann wurden Teile dieses Alien-Equipments, dieser Ausrüstung, nach Deutschland zurückgeschickt, und dann arbeiteten die Wissenschaftler in Deutschland daran. Und dann wurden immer die gleichen Fragen gestellt. Was ist es? Was tut es? Und können wir es nachbauen? Und dann wurde ein Dokument erstellt. Das war niemals groß, so vielleicht 6, 7 Seiten, vielleicht maximal 15 Seiten. Es wurde aber alles immer auf Deutsch geschrieben, und die kamen dann an, und die Agentur brachte es zu meiner Mutter, und dann gab es diese Diktaphone damals, und da musste man auf ein Pedal steigen, um das Band weiterlaufen zu lassen. Also meine Mutter hatte immer deutsches Equipment, auch die Schreibmaschine, dann hat die Grundig-Sachen hatten wir damals. Sie hatte nur deutsches Equipment, weil es das Beste war. Und der Mann, der ein Linguist, der zu uns kam, der ihr die Sachen brachte, der hat ihr das übersetzt, er hat immer Wort für Wort, Satz für Satz übersetzt, und sie hat es aufgeschrieben. Und wenn ein Dokument dann beendet war, dann kam ein Auto, sie hatte ein Codewort mit dem Fahrer, und dann fuhr sie mit ihm weg. Und hier kam der lustige Teil. Von Montag bis Freitag war ich in der Schule natürlich, Samstag und Sonntag aber hat meine Mutter zu Hause gearbeitet. Da war ich nicht in der Schule. Ich habe was zu ihr angeschaut. Na gut, sie hat dann das Mittagessen zubereitet, hat aber die Dokumente auf dem Tisch gelassen. Und dann konnte ich lesen, was sie geschrieben hat. Etwa 5, 6 Jahre lang war das immer so eine Dreiviertelstunde, die ich da hatte. Und das war sicherlich Absicht. Der Agent, der mit ihr zusammenarbeitete, hieß Paul Dunlop. Also das war sicher nicht sein richtiger Name. Das war ein echter Charakter, der Typ. Ein ehemaliger RAF Kampfpilot, also RAF steht hier für Royal Air Force. Und er hat natürlich den Namen von dem Reifen genommen, Dunlop. Ne? Also er hat einen Witz draus gemacht. Aber was interessant war, ich war etwa 7 Jahre alt, und er kam zu unserem Haus, in unser Haus, und der war brillant, der hat 12 oder 15 Sprachen gesprochen. Und meine Mutter hat dann Kaffee zubereitet und hat mit mir gespielt, Flugzeug gespielt. Er war der Pilot, ich war der Co-Pilot. Und wir haben immer UFOs gejagt. Das war unser Spiel. Und dann kam meine Mutter mit dem Kaffee und war dann überhaupt nicht peinlich berührt, sondern er hat mit mir weitergespielt, bis wir so weit waren, dass wir das UFO gefangen hatten. Und ein einziges Mal wurde ich gebeten, den Raum zu verlassen, als meine Mutter unterschreiben musste, ihre verschiedenen Dokumente unterschreiben musste. Und dann habe ich später erfahren, dass da nur der Agent und derjenige, der unterschreibt, zugegen sein dürfen. Alle anderen müssen den Raum verlassen. Sie haben über alles Mögliche gesprochen, über Roswell oder Weltraumwaffen, und da haben sie mich nie gebeten, den Raum zu verlassen. Also, wenn ich zurückschaue, das war nicht zufällig, das war bewusst so gemacht. Ich habe es damals einfach akzeptiert. War das deine Mutter, die wollte, dass du das alles wusstest? Nein, das war natürlich der Agent. Es gab oft verschiedene Serien im Fernsehen, die sie wollten, dass ich die anschaue. Und dann haben sie meiner Mutter gesagt, er muss diese Serie anschauen. Eine war zum Beispiel The Prisoner, also der Gefangene. Das lief Freitagabend, und zwar 1967, 68 war das etwa. Das war sehr spät, 21 Uhr abends, und da hätte ich lange im Bett sein müssen. Und dann hat meine Mutter mir gesagt, nee, du musst das anschauen, weil sie das wollen. Und dann waren noch die Avengers, diese Serie, die mag ich auch. Das waren Instruktionen, die von der Agentur kamen. Ich musste das anschauen, das war Teil des Planes. Die andere interessante Sache war, ich habe vor einer Woche mit einer Dame gesprochen, die in Amerika war und die deren Vater für die CIA gearbeitet hat, und sie musste auch The Avengers und The Prisoner anschauen, also die gleichen Serien. Und das bedeutet, dass verschiedene Familien in England, Amerika oder auch in Europa, war es etwas, was das gemacht werden musste. Das ist ein Muster. Ich finde das sehr, sehr faszinierend. Ja, alles ist faszinierend. Lass uns kurz zurückkommen auf die Deutschen, die dieses UFO im Schwarzwald gefunden hatten. Was für eine Rasse war das? Waren das Aliens oder was war das? Das Ganze, es ging darum, Technologie zu übermitteln. Universell gesprochen ist es illegal, einer niederen Rasse Technologie zu übermitteln. Aber was man macht, man kann sie als Geschenk überreichen. Also es war ein Unfall, in Anführungsstrichen. Tatsächlich, ja, das war so. Man kann also nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dieser niederen Rasse Informationen übergeben zu haben, weil es ja ein Unfall war. Also es war eine höhere Rasse, die für eine Gruppe gearbeitet hat, möglicherweise für eine Orion-Gruppe bei diesem Unfall im Schwarzwald. Als Hitler aber sich gegen die Familie Bush gestellt hat, wir kennen Prescott Bush und so weiter, wie aufgrund des Öls war das ja natürlich damals, er wollte das Öl von ihnen nicht mehr beziehen, sondern er wollte es aus Russland beziehen. Zu dem Zeitpunkt wurde die Unterstützung eingestellt, und dann bekam Amerika seinen eigenen Crash, nämlich den Roswell-Crash. Und damit war wieder ein Ausgleich hergestellt. Der Unterschied bestand darin, dass die Deutschen, als sie den Antrieb des UFOs gesehen haben, haben sie nicht das Konzept der Bombe verstanden, aber das Konzept des Fluges. Und als sie sich also diesen Antrieb angeschaut haben, haben sie nicht entschieden, eine Waffe damit zu machen, sondern haben versucht, einen Antrieb nachzubauen. Die Amerikaner haben das Gegenteil gemacht. Sie haben sich gefragt, wie sie aus dem Antrieb eine Bombe machen könnten. Der Grund lag in Einstein, denn der hatte ein, zwei Jahre vorher die USA verlassen und war ein Teil des ganzen Projektes in den USA. Und deswegen haben die Amerikaner die Bombe gebaut und die Deutschen nicht. Beide hatten also UFO-Technologie, haben die Dinge aber aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Die Deutschen konnten also nichts daraus machen, um den Krieg zu gewinnen, weil sie eben keine Waffen daraus entwickelt haben. Verstehe ich das richtig? Ja, du hast dir deine Frage schon selbst beantwortet. Das ist so. Sie haben keine energiebasierten Waffen gehabt zu diesem Zeitpunkt. Wenn du eine echte fliegende Untertasse hast, nutzen wir mal dieses Wort, dann kann man da natürlich keine dreidimensionalen Waffen reinpacken, weil es sie destabilisieren würde. Das haben sie versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und deswegen haben sie an Mikrowellenwaffen gearbeitet. Es waren die Schotten, ein Schotte in England, der die Mikrowellen entdeckt hat, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Und das wurde den Amerikanern damals angeboten als Teil des Geschenkes, das ihnen angeboten wurde, um sie mit in den Krieg hineinzuziehen. Also die Mikrowellen wurden also von den Briten entdeckt, aber die Deutschen haben schon davor an einer anderen Form von Mikrowellen gearbeitet. Und wenn sie etwa 2-3 Jahre mehr gehabt hätten, hätten sie wahrscheinlich auch eine Klangwaffe in dieses Flugzeug, in dieses Fluggerät einbauen können. Also sie hatten keine Chance, daraus eine offensive Waffe zu machen. Das ist nur der Unterschied. Historiker verstehen nicht, dass wenn als Adolf Hitler über die geheimen Waffen sprach, dann denken die üblichen Historiker, er spricht über die V1 und V2. Nee, er hat über diese wunderbaren Maschinen gesprochen, aber sie konnten keine Waffen daraus machen. Viele Fragen tauchen auf. Du kannst die Technologie fürs zum Guten oder zum Bösen verwenden, klar. Die Aliens, die versehentlich, in Anführungsstrichen, die UFOs haben abstürzen lassen. Was war die Absicht? Waren da gute oder böse Absichten dahinter? Ich denke, da sind verschiedene Fraktionen der grauen Spezies. Kannst du vielleicht dazu ganz kurz Stellung nehmen? Ja, gerne. Es gab eine sehr hohe Alien-Gruppe, eine sehr negative Gruppe, die man die Archons nennt. Und die möchten aus den Menschen Roboter machen. Eine Art und Weise, das zu tun, besteht darin, eine neue Rasse, und die menschliche Rasse ist sehr neu und noch nicht wirklich erwachsen, und versteht noch nicht sehr, sehr viel. Das war ein Teil dieses ganzen Puzzles. Und das andere besteht darin, dass wenn ich deine Geheimnisse erfahren möchte und du lebst in einer Welt von Büchern, dann muss ich entweder deine Gedanken lesen oder ich muss sozusagen auch einen Aktenordner öffnen, um da etwas herauszufinden. Aber wenn ich aber deine gesamten Daten digitalisiere, dann kann ich eine Million Meilen weg sein und kann die Daten einfach aus dem Computer rausladen und du weißt es nicht an. Und das haben wir heute natürlich. Ja, ganz genau, so ist es. Okay, deswegen haben beide, Angela Merkel und Präsident Putin, Angela Merkel hat 12 Schreibmaschinen, alte Schreibmaschinen, und Putin hat 6 davon. Und beide schreiben die ganz empfindlichen Informationen auf diesen Schreibmaschinen, sodass sie von der NSA nicht ausgelesen werden können. Und es sind nämlich 1936er Maschinen sind es, weil es davon noch viele Bänder gibt, Farbbänder. Und interessant, dass beide nun sowohl die Russen als auch die Deutschen im Zweiten Weltkrieg gegeneinander gekämpft haben und trotzdem heute die gleichen Maschinen nutzen. Alles, was digital ist, kann man natürlich mitlesen, klar. Wir haben eigentlich gar keine Ahnung, was getan werden kann, denn es ist ja nicht, geht nicht nur um Technologie, sondern es gibt sicher auch Kräfte, die unsere Gedanken lesen können und sehen, was wir tun, ohne irgendwelche Kameras installiert haben zu müssen oder sonstiges. Es gibt ein ganz interessantes Video auf YouTube, das könntest du verlinken, das ist von der NASA, wo man sieht, dass eine Energiewaffe von der Erde abgeschossen wird und man sieht auch dieses Alien-Raumschiff. Du kennst das ganz bestimmt. Ja, klar. Das war in den Zeiten von Ronald Reagans Star Wars-Programm, dass die Waffen zwar funktioniert haben, aber die Software war nicht schnell genug, um mit der Waffe umgehen zu können. Und was dann geschieht, ist Folgendes. Im Kontrollzentrum sagt jemand Feuer, dann hören Sie das? Und sie bewegen sich schon, bevor die Waffe feuert. Das heißt, diese großen Weltraumwaffen sind alle automatisiert. Es gibt kein menschliches Gehirn mehr, das da involviert ist. Und deswegen haben sie vielleicht einen größeren Erfolg, die Raumschiffe auch zu treffen, als vor 15 Jahren. Wenn du in Kalifornien sitzt oder in Atlanta, in Georgia, und die Waffe ist 4000 Meilen entfernt, dann kann das Raumschiff nicht mehr reagieren. Klar. Und deswegen werden sie getroffen. Es gibt also Möglichkeiten, Gedanken zu lesen. Aber es gibt auch Möglichkeiten, sich dagegen zu verteidigen. In Bezug auf die Technologie, gibt es da die Gefahr, dass künstliche Intelligenz uns gefährlich werden kann, wie man es in Terminator oder in Science Fictions sehen kann? Dass die ausrasten irgendwann oder uns töten wollen. Es geht darum, Menschen zu kontrollieren, nicht sie zu töten. Es geht darum, jedem einen Chip einzupflanzen und jeden kontrollieren zu können. Vor 25 Jahren war es so, dass die negativen Illuminaten etwa 3/4 der Menschen ermorden wollten. Aber sie brauchen das nicht mehr tun. Das ist vorbei. Der Plan ist jetzt, alle zu chippen, sodass sie alle kontrolliert werden können. Der Plan ist sehr, sehr einfach. Es spielt keine Rolle, ob du in Deutschland, Holland oder in Britannien bist. Nicht nur Junge, sondern viele, viele. Eigentlich läuft jeder herum und hat ein Telefon in der Hand. Und jeder läuft über die Straße mit seinen Telefonen. Und was man macht, man baut einfach eine App in das Handy ein, und wenn du etwas kaufen möchtest, dann gehst du einfach an die Theke und berührst dein Telefon und bezahlst dann damit. Das ist der Plan. Das hätte schon vor 15 Jahren passieren sollen, wurde aber aufgehalten. Dann haben sie gesagt, nee, das ist echt Zeitverschwendung. Warum können wir den Chip nicht in die Hand geben? Du bist so daran gewöhnt, dein Telefon zu nehmen, um deinen Kaffee zu bezahlen. Du kannst einfach deine Hand dafür geben. Du brauchst natürlich kein Geld mehr und dann kann man jeden kontrollieren. Denn, klar, genau, du warst bei der Demonstration dabei, am Dienstag gegen die Regierung. Und dann schalten wir dein Bankkonto ab. All das war geplant, aber die sind 15 Jahre hinter dem Plan. Das ist eine gute Sache. Ja, ja, klar, das ist eine richtig gute Sache. Also wir kommen aus der Gegenwart aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Das war vor vielen Jahren. Und wir wissen, wir sind jetzt hier. Und 2012 war schon vor ein paar Jahren. Da haben wir gedacht, alles würde sich verändern. Und dann haben wir gesehen, naja, es hat sich doch nicht so viel verändert. Jetzt erkennen wir aber, und mein Eindruck ist, dass die Dinge sich verändern. Jetzt haben wir 2015 und es verändert sich jetzt eben. Siehst du eine Veränderung in der Menschheit? Wachen die Menschen denn auf und erkennen diese Dinge? Ist das wirklich eine Veränderung im Spiel oder wo führt das Ganze hin? Also am 21. Dezember 2012 ist eine massive Veränderung geschehen. Das Problem besteht darin, dass die meisten Menschen wollten, dass Feuer vom Himmel regnet oder dass sich die Erde öffnet. Etwas zu sehen einfach, so wie es in der Bibel heißt, Gott, schicke mir ein Zeichen, und er sandte den brennenden Dornenbusch. Ja, also wir sind in einer physischen 3D-Welt und erwarten das, aber das ist mit Energieveränderung ist es anders. In allen großen Ländern, den westlichen Ländern, hat sich die Kriminalitätsrate seit 2012 verringert. Sie ist heruntergegangen, aber die ganz üblen Kriminalitätsgeschichten sind hochgegangen. Aber insgesamt ist die Rate runtergegangen. Das liegt daran, weil die guten Menschen besser werden, die durchschnittlichen werden besser und die schlechten werden noch schlechter. Das heißt, wir haben eine Unterteilung zwischen diesen, von denjenigen, die was verändern wollen und können, und die anderen. Das hat 2012 angefangen. Wir haben also ein Spiel zwischen Schwarz und Weiß, wenn man will, zwischen Gut und Böse. Und es gibt diese Aliens, viele, also ganz viele verschiedene Spezies. Du hast einige schon erwähnt, aber es sind sicher noch mehr davon da. Und die können auch gut oder böse sein oder auch dazwischen. Kannst du ein bisschen was darüber sprechen? Also, wenn wir über Gut und Böse sprechen, dann müssen wir sehr, sehr klar sein, aus welcher Perspektive wir das betrachten. So schockierend es auch ist für die Zuschauer, aber die drakonischen Reptilien glauben nicht, dass sie böse sind. Sie glauben, dass sie ein Recht haben, das zu tun, was sie tun, und sie werden geschockt, wenn sie erfahren würden, dass du denkst, dass sie böse sind. Wir schauen also aus unserer Perspektive hin, aber, und wir nutzen dazu das Common Law, das quasi allgemeingültige Gesetz, dass eben keine Spezies das Recht hat, andere Spezies zu verletzen oder sie in die Sklaverei zu bringen. So sehe ich das auch. Wir schauen also nach Freiheit Und das heißt, diejenigen, die Freiheit wollen, das sollen die Guten, das sind die Guten, und die nicht Freiheit wollen, sind die anderen, die Bösen. Wir haben also zwei Schlüsselspieler, und zwar die drakonischen Reptilien, und wir haben die Archons. Die Archon. Und beide sind sehr, sehr negativ in Bezug auf die Entwicklung der Menschheit. Die Archons sind keine Reptilien. Nein, das sind eher energiebasierte Lebensformen. Die haben eine sozusagen reptiloidische Signatur, sind aber eine ganz andere Lebenskraft. Ich dachte, dass die Nakamadi-Schriftrollen oder auch die von dem Toten Meer sprechen, ja, sprechen über die Archons. Genau, das ist ja auch dort, wo Jesus gelehrt hat. Und wie viel Einfluss besteht da? Gibt es da einen Kampf zwischen diesen Kräften oder arbeiten die zusammen? Nee, die Reptilien würden niemals annehmen, dass sie manipuliert würden. Sie sind zu stolz. Sie wissen es zwar und haben auch was davon, deswegen spielen sie das Spiel einfach mit. Aber wir haben eine ganz lockere Konföderation zwischen humanoiden Wesen, die eine Verantwortung in Bezug auf die Erdenmenschen haben. Und die haben in den letzten 5 Jahren sowas wie einen Rat oder Föderation gegründet. Sind das die weißen Drachen? Nee, glaube ich nicht. Ich verstehe eher, dass die weißen und die roten Drachen sind mit China verbunden. Da kommen wir später noch hin. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es immer schon individuelle menschliche Rassen gab, die individuell operiert haben, um die Dinge hier ins Gleichgewicht zu bringen. Aber in den letzten 5 Jahren haben sie angefangen, zusammenzuarbeiten, als Team zu arbeiten. Und das verursacht die Veränderung. Denn eine Gruppe alleine könnte die negativen Auswirkungen nicht aufhalten, aber 5 oder 6 gemeinsam könnten das sehr wohl. Und da stehen wir im Moment. Das heißt, die sind humanoid, das heißt aber, sie sind nicht menschlich wie wir. Du hast gesagt, das sind 5 oder 6 Spezies, kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ja, ich würde sagen, dass alle Menschen haben originär 12 DNA-Stränge. Vor etwa 220 bis 250.000 Jahren wurden allerdings den Menschen 10 Stränge der DNA entfernt. Aber das universelle Gesetz lautet, dass lebende Materie nicht zerstört werden kann. Und sie wurde also in eine Energieform gebracht und wurde zwischen die 3. und 4. Dimension hineingebracht. Und da ist ein höheres Selbst, das befindet sich über deinem Körper. Und wenn die New Age-Bewegung sich über den Aufstieg redet, dann geht es eher darum, die DNA in den Körper zurückzuziehen. Und jeder DNA-Strang steht in Verbindung zu einer Rasse im Universum. Dadurch haben wir eine Verbindung mit allen Rassen und alle Rassen haben Verbindungen mit uns. Eine Rasse, die eine wichtige Rolle spielt, sind die Nordischen, die Nordics, in Bezug auf Russland und die großen Weißen, die Tall Whites, in Bezug auf Amerika. Du hast also eine ganze Reihe verschiedener Wesen, das ganze Spektrum hindurch, die entweder sich nur ein Grundstück sichern wollen, wie die Amerikaner es ausdrücken würden, oder sich positionieren für den Zeitpunkt der Veränderung, weil sie mit dabei sein wollen. Denn wenn nichts entsteht aus den Dingen, die heute passieren, ist das die wichtigste Zeit für die Menschheit, ist, wenn ein System zusammenfällt, dann gibt es ein Vakuum. Und dann schaffen die Menschen hoffentlich, es ein neues System aufzubauen. Aber da liegt auch die Gefahr, wenn dieses Vakuum besteht. Und dann kann man eben den Antichristen sehen oder eine andere Organisation, die sich in den Vordergrund rückt, die die Lösungen anbietet und den Heil anbietet. Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht auf Leute hereinfallen, die uns eine Lösung für ein Problem anbieten. Ja, okay, das ist komplex. Es gibt also diese Kräfte, die für die Menschheit arbeiten wollen, aber es gibt auch die negativen Kräfte und die arbeiten wieder mit Regierungen zusammen, zum Beispiel in Amerika. Da gibt's haben denn die Reptilien oder die Drakonier Einflüsse auf die Regierungen oder gibt es da verschiedene Fraktionen in Amerika und in anderen Ländern, die sich gegenseitig bekämpfen? Naja, die großen Weißen beeinflussen das amerikanische Militär. Die drakonischen Reptilien beeinflussen die Politiker und auch die Elite auf der Geldseite, also in den Finanzen. Das sind und die höchsten Familien. Das sind wirklich diejenigen, die da was bewegen. Es gibt noch eine weitere interessante Rasse, die wir als Anunnaki bezeichnen. Und es gibt einige Wesenheiten, die sehr wie die Anunnaki aussehen in Amerika. Amerika ist unglücklicherweise sehr, sehr stark geführt von negativen Wesenheiten, die nicht von dieser Welt sind. China hingegen ist bei 50-50, denn sie versuchen mit beiden Seiten zusammenzuarbeiten, positiv und negativ. Natürlich sind die Chinesen sehr an Geld interessiert und das ist ihr Spiel. Russland hat den drakonischen Reptilien den Rücken zugekehrt und arbeitet mit denjenigen zusammen, die wir die Nordischen nennen. Der Mossad in Israel arbeitet mit einigen sehr seltsamen Wesenheiten, die nicht von dieser Welt sind, arbeiten die zusammen. Jedes bedeutende Land auf diesem Planeten, das auch durch seine Blutlinie diesen Zugang fordern kann, wird auf die ein oder andere Art und Weise Zugang zu diesen Rassen bekommen. Wenn du aber natürlich in Belgien oder Luxemburg bist, hast du überhaupt keinen Zugang zu diesen Dingen. Aber du hast möglicherweise ein Individuum in der Regierung, das diesen Zugang hat. Das machen diese Regierungen. Sie bringen Leute als Ratgeber in die Regierungen, die Verbindungen haben. Und schließlich haben wir noch den Vatikan, der sehr, sehr machtvoll ist. Ja, lass uns noch ein bisschen mehr über den Vatikan sprechen. Denn manche sagen, der ist nicht nur positiv, sondern da gehen auch satanische Dinge im Vatikan vor sich. Ist das wahr oder gibt es da auch verschiedene Fraktionen im Vatikan? Ja, es gibt verschiedene Fraktionen im Vatikan. Manche haben natürlich auch Zugang zur Zukunft im Projekt Looking Glass zum Beispiel. Na gut, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Projekt Looking Glass, das ist eher ein amerikanisches Militärprojekt. Im Vatikan geht es eher um magische Dinge. Für mich ist Magie nicht Magie, sondern für mich ist es Wissenschaft. Und das würde der Vatikan auch so sehen. Sie haben also ihre eigenen Methoden, in die Zukunft zu schauen. Und sie schauen auf die Zeitlinien, auf die Timelines. Und sie schauen, welche Zeitlinie bringt dem Vatikan das bestmögliche Resultat. Darauf schauen sie und dann schauen sie, wie sie sich positionieren. Wer müsste Wahlen gewinnen? Wer sollte Papst werden? Und all diese Entscheidungen sollen dazu führen, dass der Vatikan weiter am Steuer bleibt. All dies sind Schlüsselspiele, aber darin sind noch Menschen, die sagen, vielleicht sind wir hier doch auf der falschen Seite. Vielleicht sollten wir uns doch versuchen anzufreunden. Das natürlich aus den falschen Gründen geschieht. Aber ich denke, nachdem wir bei 1:01 sind, sollten doch eigentlich Menschen da sein, die Entscheidungen treffen. Und sie müssen die Entscheidung treffen, bevor Mitternacht kommt. Und diese Zeit, ist es gerade jetzt oder wann passiert das? Naja, so in den nächsten 2,5 Jahren, so bis 2017. Also du sprichst von Zeitlinien, das ist sehr, sehr kompliziert, denn es kann verschiedene Zukünfte geben. Sind die fix oder können die sich verändert? Ich meine, da gibt es Science-Fiction-Filme, die mit Zeitlinien arbeiten und man sieht, dass das, da wird man richtig irre, wenn man das anguckt, denn da sind so viele Möglichkeiten plötzlich da. Ist es wahr, dass wir in eine andere Zeitlinie gehen können? Wir befinden uns jetzt auf einer festgelegten Zeitlinie, die generell gesprochen positiv für die Menschheit ist. Und das ist einer der Gründe dafür, dass jeder, der negativ ist, vielleicht den Planeten besser verlassen sollte. Da in der Zukunft für jene kein Platz sein wird. Du hast gesagt 2017. Kannst du sagen, was von jetzt bis 2015, in den nächsten 2,5 Jahren so passieren wird? Wird es Kriege geben? Ja, auf einem bestimmten Ausmaß, ja. In den letzten 7 Jahren gab es 3 Versuche, den Dritten Weltkrieg zu starten. Jedes Mal wurde das verhindert. Manchmal wurde das durch eine Atomwaffe verhindert. Manchmal waren es provokative Aktionen. Deine Zuschauer erinnern sich vielleicht an dieses russische U-Boot, das gesunken ist. Das war die Kursk. Die Kursk, sagt Joe. Ja, genau, es war nicht die Minsk, es war die Kursk. Die Amerikaner haben das zuerst gesehen und entdeckt. Und drei Kriegssprengköpfe waren nicht mehr an Bord. Die Amerikaner waren die einzigen, die ein Roboter-U-Boot hatten, das in diese Tiefe tauchen konnte. Und es gab einen Versuch innerhalb der letzten 3 Jahre, einen dieser Sprengköpfe zum Detonieren zu bringen. Sehr, sehr clever, denn es wäre keine Lüge zu sagen, die russische Bombe ist explodiert. Verstehst du, wie das energetisch funktioniert? Das würde bedeuten, ein russischer nuklearer Sprengkopf wäre es dann gewesen. Und die Medien würden natürlich denken, dass die Russen diesen Sprengkopf gezündet hätten. Das war einmal. Und es gab weitere Versuche, die sehr gut dokumentiert sind. Auch der Premierminister oder Präsident von Israel hat seinen Stabschef angewiesen, den Iran anzugreifen, und die Militärs haben es abgelehnt. Das war das erste Mal in der israelischen Geschichte, dass einer der höchsten Generäle einen Befehl der Regierung abgelehnt hat. Denn sie wussten, dass das den Dritten Weltkrieg heraufbeschwören würde, und das war ja auch der Plan, der dahinter stand. Es gab, wie gesagt, verschiedene Versuche, und innerhalb der letzten 6 Wochen, heute ist der 18. Mai, wurden von Amerika und England verschiedene Versuche unternommen, einen Krieg mit Russland zu beginnen. Was aber nicht passiert ist. Wir leben also in schwierigen Zeiten, aber wir sind auf einer positiven Zeitlinie und deswegen sehe ich keinen katastrophalen Krieg vorher. Aber du sagst, dass 2017 schon ein Jahr wäre, wo alles sich verändern würde, und dann ist da ein Vakuum, denn die negativen Wesen verlassen die Erde, oder wie können wir uns das vorstellen? Ja. Also die Dinge verändern sich ja bereits. In jedem Land wird es schwerer und schwerer für eine gewählte Regierung, ihr Volk anzulügen. Es wird immer schwerer. Das menschliche Bewusstsein hat sich so weit ausgeweitet und ausgedehnt, dass fast alles gesehen und erkannt wird. Die Elite hat immer noch die Fähigkeit, die Dinge unter den Teppich zu kehren, ohne dass sie etwas gegen die Menschen an sich unternehmen könnten. Aber die Wahrheit kommt ans Licht. Also, ich möchte nicht, dass eure Zuschauer glauben, dass im Jahr 2017 es mit einem Daumenschnipsen passiert. Es ist ein Prozess. Ja, was wir sehen, ist eine ökonomische Veränderung, denn alle Menschen sind über das Geld so stark kontrolliert. Und die einzige Art und Weise, dass man in sich selbst hineinschauen muss und etwas in Frage stellen muss, ist, wenn die Bank beeinträchtigt ist, wenn sie kein Geld mehr haben. Nur dann sorgen sich die Menschen wirklich. Es wird also vermutlich ein ökonomisches Problem auftauchen, das die Menschen dazu bringt, ihre Regierung in Frage zu stellen. Und das ist dann wie ein Schneeball, der einen Berg runterrollt und eine Lawine auslöst. Und das wird, und ich hoffe, das wird die Menschen dazu bringen, alles in Frage zu stellen. Aber du sagst, du hoffst, dass die Zeitlinie so läuft. Die Zukunft ist ja nicht fixiert. Können wir immer noch etwas kreieren? Können wir die Zukunft noch verändern? Ja, deswegen haben wir 2012 gebraucht. Wir brauchten diese kritische Masse von Menschen auf dem Planeten, die sich spirituell so weit entwickelt haben, um zu zeigen, dass die menschliche Rasse bereit war. Wenn du eine kritische Masse hast, dann kannst du sie zum Zusammenarbeiten bringen und dann kannst du etwas bewegen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass wir auf eine negativere Zeitlinie gelangen können. Das ist unwahrscheinlich, aber es ist möglich. Deswegen kann ich nicht sicher sein, das sage ich immer wieder. Aber ich bin sicher genug zu sagen, dass wir in der besten Position sind, in der wir bisher waren. Sieht zwar nicht so aus, aber es ist tatsächlich so. Wir sind nur leider hinter dem Zeitplan zurück. Das heißt, die positiven Kräfte und die negativen sind auch hinter dem Zeitplan her. Ja und nein. Also der Punkt ist, dass die Menschen in ihrer Entwicklung in den letzten sechs Monaten verlangsamt wurden. Das heißt, und das meine ich, wir sind hinten dran, wir machen das schon gut, aber wir sind hinterm Zeitplan zurück. Da war sowas, was wir eine Energiedecke um die Erde herum, eine zielische Energie um die Erde herum, eine Energiedecke, die die Erde sozusagen Erde erstickt hat, könnte man sagen. Und das hatte einen Verlangsamungseffekt auf die spirituelle Entwicklung der Menschen. Aber auch die Negativen sind auch hinten dran, und zwar noch stärker, und zwar auf der technologischen Ebene und auch auf der Energieebene. Wenn wir die beiden anschauen sollten und auf das Gleichgewicht, dann ist die positive Seite voraus, aber nicht sehr weit. Und gibt es sowas wie eine Deadline, eine Frist für die dunklen Kräfte, um ihr Ziel erreichen zu können? Ja, das ist 2017, klar. Und wenn sie das nicht schaffen bis dahin, müssen sie dann gehen. Wenn sie es nicht schaffen, dann werden sie niemals mehr die Kontrolle erlangen. Wissen Sie das? Ja, das wissen Sie. Das steht ja auf den Georgia Guidestones auch drauf. Deswegen wurden die symbolisch auch abgerissen. Diejenigen, die gehen können, werden es tun. Und diejenigen, die können, werden auch schon gegangen sein mit dem ganzen Gold, das sie mitnehmen können. Aber viele, viele werden nicht gehen können. Und viele werden natürlich nicht wissen, was sie tun sollen und werden hier rumlaufen, kopflos. Kannst du kurz was darüber sagen, wie viele Aliens der verschiedenen Rassen auf der Erde sind? Nur noch einige. Ganz wenige. Die drakonischen Reptiloiden, das sind ein paar hundert. Von den Grauen, jetzt im Moment, viele sind schon gegangen. Sagen wir mal, vielleicht sind es 1000 maximal. Die Nordischen, vielleicht 3, 4, 5 oder 6. Denn die kommen nur kurz runter für ein Meeting und dann gehen sie wieder. Und ich möchte nicht, dass die Menschen denken, dass diese Alien-Gruppen die ganze Zeit hier sind. Das sind sie nicht. Denn du kannst gefangen werden, du kannst Probleme verursachen. Also die kommen hier zum Meeting und gehen wieder. Bei den Rothschilds zum Beispiel. Einmal im Quartal oder einmal im Monat setzen sie sich mit den führenden Köpfen der Familie zusammen. Und die haben da tatsächlich diese Stühle mit den Löchern in der Lehne für den Schwanz und so weiter. Ja, das stimmt. Ist auch wegen der Wirbelsäule. Und es handelt sich immer um diesen großen hölzernen Stuhl am Kopf des Tisches. Und die Familie sitzt dann rundherum. Im Kreis oder im Halbkreis. Und jedes Familienmitglied muss einen Bericht erstatten. Und zwar über seine Aktivitäten, und die Wesenheit hört sich das alles an. Und dann geht diese Wesenheit auch wieder. Die sitzt also nicht die ganze Zeit da herum. Und wie bewegen die sich fort? Mit Raumschiffen oder gibt es da Portale? Ja, da gibt es Portale. Hat es auch zu tun mit den Portalen, dass 2017 die Portale geschlossen werden könnten? Ja, stell dir einfach einen Minenschacht vor. Es gibt ja viele Minen in Deutschland. Und da braucht man Holz oder irgendetwas, um diese Minenschächte abzustützen. Im Laufe der Zeit fallen diese Stützen natürlich irgendwann zusammen. Und man muss sie mit weiterem Holz weiterstützen. Und ein Teil der Aufgabe von CERN bestand darin, sozusagen den Schacht des Portals zu stützen und aufrechtzuerhalten, weil er nämlich langsam kollabiert. Und das ist, wie gesagt, eine der Aufgaben von CERN. Und hat es funktioniert? Nein, hat es nicht. Die ganze Maschine ist kollabiert, ist zusammengebrochen. Aber sie haben ja noch bis 2017 und versuchen deshalb verzweifelt, die Maschine wieder zum Laufen zu bringen. Denn dieses bestimmte Portal wird 2017 zusammenbrechen. Und das ist das Hauptportal, das die Verbindung in einen vierdimensionalen Bereich darstellt. Und ohne dieses Portal können sie keine weiteren Reserven hierher bringen. Es gibt so viele Fragen und ich weiß nicht, was ich noch alles fragen soll. Wir müssen langsam ja auch das Interview zu Ende bringen. Ansonsten könnten wir Stunden weiterreden. Aber die hohle Erde ist sehr interessant für mich. Die Erde ist also hohl. Nein, nicht auf der physischen Ebene, nein. Aber du hast ja gesagt, du kommst aus der hohlen Erde. Es geht um Terminologie. Also ich möchte nicht, dass du an einen Tischtennisball denkst. So ist es nicht. Es ist sehr gut möglich, eine andere Dimension in ein festes Objekt hineinzubringen. Und wenn du eine andere Dimension in ein festes Objekt hereinbringst, dann ist das Objekt in diesem Feld, dann existiert es überhaupt nicht mehr. Das heißt, du kannst also eine vierte Dimension in einem dreidimensionalen Objekt haben, aber der Tisch oder der Stuhl ist dann nicht mehr da. Man nennt es hohle Erde, weil es so erscheint, als sei sie hohl. Und es sieht so aus, als würde eine Gemeinschaft in der hohlen Erde leben. Es geht darum, wie man in eine Phase kommen kann mit der Erde. Aber wenn man Klangwellen durch die Erde schicken würde oder eine Sonde, würde man auch ein entsprechendes Signal für einen festen Körper zurückbekommen. Nicht wie beim Mond, bei dem ja ganz klar ist, dass er hohl ist. Es geht um eine Phasenverschiebung mit der dritten Dimension. Werden wir Zugang zu höheren Dimensionen haben in der Zukunft? Ja, wenn jeder Mensch seine 12 Stränge der DNA wieder zurückbekommt. Wenn Menschen sich mit ihren 12 Strängen der DNA verbinden, dann werden sie wissen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Dann werden wir telepathisch sein. Alle Menschen hatten das früher. Auch Telekinese war früher ganz normal mit den 12 DNA-Strängen. Aber ein Mensch mit 2 Strängen DNA, physischer DNA, die wir hier haben auf dem Planeten, da bist du intelligent genug zu arbeiten, aber nicht intelligent genug, dich selbst aus dem Gefängnis herauszudenken, aus diesem Sklavensystem. Deswegen haben wir 2 Stränge. Wenn wir uns aber energetisch wieder verbinden, dann werden wir in der Lage sein, eine Realität zu erschaffen. Du erschaffst eine Realität und die Dichte ist unfähig, deinen Gedanken zu erreichen, weil du einen neuen Weg erschaffen hast, jenseits der Gedankenprozesse. Und nur auf diese Weise können die Menschen wirklich frei werden. Denn sie werden ihre Realität verändern, sie werden sich selbst verändern. Sprechen wir mal ganz bodenständig, wenn du morgens um 9 den Bus erreichen willst und du denkst dir, na gut, dann gehe ich um 8:55 los. Das ist auf der physischen Ebene, aber auf der energetischen Ebene kannst du verändern, wie du bist. Und das taucht gerade auf, denn andernfalls werden wir nicht in der Lage sein, diese Wesen gedanklich zu schlagen, weil sie uns intellektuell weit überlegen sind. Es ist irgendwas, was wir, unser Publikum, jetzt tun kann, um das Spiel für sich selbst zu verändern, um uns daran zu erinnern, was wir wirklich sind. Oder gibt es da irgendwie einen Ratschlag für uns? Es ist schwierig, denn die Menschen im Allgemeinen wollen eine Organisation, die reinkommt und sie rettet. Und ich mache mir den Witz über die 7. Kavallerie, die uns zur Hilfe eilt. Aber im Laufe der Geschichte haben die Menschen immer nach dem Heiland Ausschau gehalten, der sie gerettet hat. Und das ist falsch. Wir müssen auf uns selbst schauen. Und ich sage immer, vertraue dir selbst. Wenn du jemanden siehst, frag dich selbst, ist er oder sie wirklich? Sind es authentische Menschen? Klingt das gut, was er oder sie sagt? Darum geht es nur noch. Ich glaube nicht an Angst und ich glaube nicht daran, dass man Menschen Angst einjagen sollte. Darum geht es hier nicht. Aber was Menschen tun können, sie können vernünftige Vorkehrungen treffen. Es kann schon ein paar Schwierigkeiten geben in den nächsten beiden Jahren. Es ist sicher ganz gut, Wasser zu haben für 2-3 Wochen oder 2-3 Wochen Essen zu haben oder auch für die Haustiere etwas zu haben oder einen Gaskanister und einen Gaskocher zu haben. Es geht nicht darum, dass wir verhungern werden. Es gibt ein paar Schwierigkeiten, ganz klar. Es könnte mit der Elektrizität Schwierigkeiten geben oder auch Rationierungen in Bezug auf Benzin oder Diesel. Und da können wir uns auf einer physischen Ebene natürlich vorbereiten. Auf energetischer Ebene geht es darum, Menschen zu finden, die ähnlich sind wie du. Oder auch Gruppen zu finden, denn an einem bestimmten Punkt wird es kein Internet mehr geben. Nicht für immer, aber für einen bestimmten Zeitraum. Also, geh in Kontakt mit Gruppen, Meditationsgruppen zum Beispiel. Schickt an bestimmte Orte Heilung, wenn ihr das Gefühl habt, dass es einen politischen Führer gibt, der unter Druck steht, dann schick ihm gute Energie. Das heißt, nimm den Kampf aktiv an. Wir sind jetzt da an diesem Punkt. Wenn jemand es aber nicht machen möchte, kann man auch andere Dinge tun. Man kann zum Beispiel selbst ein bisschen forschen oder man kann die Freunde unterstützen. Wer gut ist, sollte tun, was er kann, um anderen zu helfen. Und das ist der Unterschied zwischen dir selbst oder dem Rest der Bevölkerung zu helfen. Ich sage immer, keine Panik, hilf dir selbst. Und wenn du der menschlichen Bevölkerung helfen kannst, dann tu das bitte. Das ist ein sehr schönes Ende für unser Interview. Wir könnten natürlich noch Stunden weiterreden, wie ich vorher schon gesagt habe. Aber es gibt noch eine ganze Menge Interviews im Internet mit dir. Und auch Henning Witte wird ein Interview machen. Ich hoffe, unser Publikum wird etwas daraus ziehen und ich danke dir sehr für diese Einsichten. Es war mir eine Freude.